Ja, bevor ich anfange, schöne Grüße aus Rendsburg. Auf den Bergen ist man bekanntlich dem Himmel ein Stück näher. Auf einem hohen Gipfel hat man fantastische Aussichten, einen tollen Überblick und auch eine ganz andere Perspektive. Da gehen einem manchmal neue Dimensionen auf. Das kann atemberaubend sein. Von so einem Gipfelerlebnis erzählt unser Predigttext heute, Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, Matthäus 17, 1 bis 9. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus zu den 3 Jüngern, sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus macht mit seinen 3 engsten Freunden eine Bergtour. Und da oben haben sie auf einmal eine ganz fantastische Aussicht von Jesus. Sie haben einen tollen Einblick in das, was eigentlich hinter ihm steht. Besser, wer hinter ihm steht und was sonst verborgen ist. Sie sehen Jesus in einer ganz anderen Perspektive und ihnen gehen neue Dimensionen auf. Nicht nur die Erde, das Land sehen sie neu, von oben sozusagen, sondern ein Stück Himmel tut sich wortwörtlich auf und zeigt sich der Erde. Der Himmel leuchtet hinein in die irdische Wirklichkeit. Die Herrschaft und Überlegenheit des Himmels. Und das ist ja die Herrschaft und Überlegenheit Gottes. Sie wird sichtbar in Jesus. Wenn das keine atemberaubende Erfahrung ist, dann weiß ich es auch nicht. Petrus und Jakobus und Johannes mit ihrer Höhepunkterfahrung ganz nah bei Jesus werden mit Jesus auch in der Tiefpunkterfahrung in Gethsemane zusammen sein. Herrlichkeit und Leiden haben in der Bibel einen merkwürdigen Zusammenhang. Näheres später. Gehen wir erstmal zum Hohen Berg. In der Versuchungsgeschichte wurde Jesus vom Teufel zuletzt auf einen hohen Berg geführt. Und der Teufel zeigte Jesus, was er zu bieten hat und hätte ihm auch davon gegeben, wenn Jesus ihn angebetet hätte. Jetzt, hier in unserer Geschichte, führt Jesus die 3 Jünger auf einen hohen Berg und Gott zeigt, was er zu bieten hat und wen er in Jesus die Welt anbietet. Überwältigende Höhenerfahrungen, die Menschen machen, können ganz unterschiedliche, ja sogar ganz unterschiedliche gegensätzliche Ursprünge und Wirkungen haben. Jesus wurde hier vor den Jüngern verklärt und das heißt nichts anderes als verwandelt, umgestaltet. Eigentlich steht da das griechische Wort metamorpho. Und dieses Wort kennt ihr wahrscheinlich als Metamorphose, denn das ist die deutsche Umwandlung dieses Wortes. Um ein Beispiel zu nennen, was damit gemeint ist. Aus einer meist wenig attraktiven Raupe, die auf der Erde herumkriecht und sich durchfrisst, wird am Schluss ein schöner, wunderschöner Schmetterling, der sich in die Luft erhebt und die Blumen besucht. Das als Bild für die Auferstehung. Und die Auferstehung von Jesus ist es, die auf diesem Berg bereits aufleuchtet. Auf einmal sind Mose und Elia da und sie reden mit Jesus, zwei Repräsentanten des Alten Testaments, des Alten Bundes, des Gesetzes, Mose, und der Propheten, Elia. Jesus wird, was sie angefangen und angekündigt haben, erfüllen und zum Ziel bringen. Beide, Mose und Elia, waren Berggestalten, der eine auf dem Sinai, der andere auf dem Karmel. Beide hatten gewaltige Gottesbegegnungen auf dem Berg Horeb. Bei beiden hat sich Gott entweder im Feuer gezeigt oder mit Feuer gewirkt. Beide haben das Volk Israel herausgeführt. Mose aus der Sklaverei, Elia aus dem Götzendienst. Mose hat das Schilfmeer mit dem Stab geteilt. Elia den Jordan mit seinem Mantel. Und Jesus bringt die letztgültige Offenbarung, wer Gott ist. Er wird die Menschen aus der Sklaverei der Sünde herausführen und durch den Tod hindurch ins ewige Leben bringen. Mose wurde von Gott begraben und sein Grab nie gefunden. Elia ging direkt nach der Entrückung, ging direkt durch eine Entrückung in den Himmel. Beide haben also besondere Erfahrungen in Bezug auf den Tod. Und sie reden mit Jesus über seinen Ausgang. Sein Sterben und Auferstehen in Jerusalem ist der Höhepunkt. Der Himmel berührt die Erde und wir merken, wie hier alles einen ganz tiefen Sinn hat. Schöne Momente will man gerne festhalten. Und so will Petrus diesen Moment festhalten. So menschlich. Die Gegenwart der himmlischen Welt, die prophetische Vorwegnahme der Verwandlung von Jesus und letztlich aller Gläubigen, denn er ist ja nur der Erstling. Aber Petrus weiß gar nicht, was er da redet. Unsere Hütten können doch keinen Himmel halten. Aber andererseits will sich der Himmel schon hier und jetzt mitteilen. Und so überschattet und umhüllt eine Wolke voller Licht. Gottes Gegenwart zeigt sich. Und die Stimme mit den entscheidenden Worten meldet sich: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, meine Freude habe. Hört ihn. Vielleicht hört sich das für uns ja relativ harmlos an, so wie es bei uns in der Kirche immer einigermaßen harmlos abgeht. Aber Gottes Gegenwart ist so etwas Gewaltiges, dass Menschen sie gar nicht aushalten. Nur wenn Gott sich zurücknimmt, Gottes Gegenwart kann tödlich sein. Da ist mehr Kraft dahinter als die Hochspannungsleitungen, die bei uns über Land gehen. Das wirft die Jünger regelrecht um. Sie fallen auf ihr Angesicht und fürchten sich. Sie fürchten sich sehr, heißt es sogar. Sie bekommen gewaltige Angst. Und Jesus muss kommen und sie anrühren und ihnen sagen: Steht auf und fürchtet euch nicht. Die Jünger machen hier sozusagen ein Stück Tod und Auferstehung durch. Fürchtet euch nicht, Jesus ist auferstanden. So sagt es fast genau wie Jesus hier, der Engel am Grab das leer ist an Ostern. Auferstehen und aufstehen ist in der Bibel eigentlich sogar dasselbe Wort. Und zu verstehen ist das, was da auf dem Berg geschehen ist, eigentlich auch erst, wenn man die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus verstanden hat. Bis dahin sollen also auch die drei Jünger über dieses Erlebnis Stillschweigen bewahren. Eine Bergtour, ein Gipfelerlebnis, der Himmel berührt die Erde. Ich weiß ja nicht, ob ihr nicht auch gerne mal so ein Ereignis haben möchtet, so ein Erlebnis, so ein Highlight. Aber Vorsicht! Es gibt bis heute Menschen, die sehr starke geistliche Erfahrungen in dieser Richtung machen und Begegnungen mit der himmlischen Welt haben. Aber man sollte sich so etwas nicht leichtfertig wünschen, weil es nämlich tatsächlich schwer zu verkraften ist. Wir müssen daran denken, dass in der Bibel dieser Zusammenhang zwischen Herrlichkeit und Leiden besteht. Wer Jesus besonders nahe sein will, wird beides erleben, Herrlichkeit und Leiden. Allerdings möchte Gott, dass wir in unserem Auferstehungsleib alle einmal die Herrlichkeit des Himmels erleben, die hier auf dem Berg der Verklärung schon ein bisschen aufgeleuchtet ist. Und Jesus möchte uns dahin bringen, denn in ihm berührt sich Himmel und Erde. Wir gehören jetzt nicht heute zu diesen drei speziellen Jüngern, die das damals gesehen haben. Aber wir gehören zu den ganz vielen, die es hören dürfen, die auf Jesus hören dürfen und sollen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, meine Freude habe. Hört ihn, sagt Gott. Was Jesus sagt, hat eine ganz andere Qualität, als was alle anderen sagen. In seinem Wort kommt das, was im Himmel ist und für immer gilt, auf die Erde, in unser Leben. Und etwas Großartiges gibt es doch gar nicht. Wenn wir auf Jesus hören und auf Jesus sehen, und wie heißt es hier in dem Text? Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Wenn wir auf Jesus hören und sehen, dann geschieht in uns eine Verwandlung, die uns auf die endgültige Verwandlung und Verklärung vorbereitet. Das Wort Metamorphoo, ich habe es ja eben schon erwähnt, verwandeln, umgestalten, das hier von Jesus gebraucht wird und von dem unser Wort Metamorphose herstammt, dieses Wort steht im Neuen Testament, außer an unserer Stelle, nur noch an zwei anderen. Die erste ist Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, dieser Weltzeit. Lebt nicht nach dem gleichen Schema wie alle anderen, sondern werdet verwandelt. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Verstandes und Denkens, eurer Gesinnung. Das, was Jesus gesagt hat, möchte uns, möchte mich, möchte dich umgestalten und verwandeln, indem es unser Denken und Wollen, indem es unser Wertesystem, wie wir Dinge angehen und bewerten, indem es unsere Maßstäbe ändert und erneuert. Wir sollen heute und hier schon von dem geprägt werden, was bei Gott gilt. Alles, was wir aufnehmen, macht etwas mit uns. Das Essen genauso wie Worte und wie Bilder, die wir ansehen. Manches hat mehr äußere Wirkungen, anderes innere. Manches schlägt sich auf die Hüften nieder, anderes in unser Verhalten und unseren Charakter. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, meine Freude habe. Hört ihn. Die Worte von Jesus haben Kraft und Energie. Sie haben Kraft und Energie, uns umzugestalten und passend zu machen für den Himmel. Die Worte von Jesus bringen die Wahrheit. Ja, sie sind die Wahrheit, die uns frei macht von Lügen, frei macht von Irrtümern und Versagen, von Dingen, die keine Zukunft haben. Was können wir Besseres tun, als Jesus zu hören? Hört ihn. Und auf ihn zu sehen. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Die zweite Stelle, wo das Wort Metamorphoo vorkommt, verwandeln, ist der 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Wenn wir Jesus betrachten, wie ihn die Bibel uns vor Augen malt und wie Gott uns das durch seinen Geist nahe bringt, dann gestaltet uns Gottes Geist so um, dass immer mehr von Jesus in dir und mir durchkommt. Dieses Jesus-Betrachten geschieht vor allem, denke ich, in der Anbetung. Und auch so, dass wir uns dem Heiligen Geist aussetzen, ihm öffnen, der nichts anderes tut, als Jesus groß machen. Anbetung ist also erst einmal kein Gefühlshappening, sondern es geht darum, auf Jesus zu schauen, ihn zu loben, seine Größe wahrzunehmen. Was wir in Wort und Bild aufnehmen, gestaltet unser Wesen. Wenn wir Jesus hören und ihn betrachten, gewinnt er in uns mehr und mehr Gestalt. Dann gestaltet er uns von innen herum um. Auf dem Berg der Verklärung, der Verwandlung, ist schon aufgeleuchtet, wie alles ausgeht mit Jesus und wie auch alles ausgehen soll mit denen, die zu Jesus gehören. Die Auferstehung von Jesus und unsere Auferstehung deutet sich dort an. Und diese endgültige Verwandlung, Verklärung, darf und soll jetzt schon in unserem Leben sich andeuten, sich anbahnen und ein Stück deutlich werden, ein bisschen aufleuchten. Und das geschieht, indem wir das Wort von Jesus hören und ihn in seinem Wort und mit Hilfe des Heiligen Geistes in Anbetung betrachten. Ich möchte mit uns beten. Barmherziger, gnädiger und treuer Gott, du hast dich immer wieder den Boten deines Volkes zu erkennen gegeben. Mose und Elia auf dem Berg Horeb. Du hast dich zu erkennen gegeben in Jesus, deinem Sohn, den du verklärt und verwandelt hast in deine Herrlichkeit auf dem hohen Berg. Erleuchte auch uns mit deinem Licht, dass unser Leben hell wird, auch in dunklen Zeiten, und dass es ausstrahlt zu anderen. So wirke mit deinem Geist, wenn wir dein Wort lesen und hören und wenn wir dich anbeten. Segne du alle Verkündigung im Großen und im Kleinen, dass sie deine Gegenwart atmet, lebendig ist und zum Leben erweckt und dein Wesen darin aufleuchtet. Danke für alles Schöne, das wir auf dieser Erde haben und erleben dürfen, aber hilf uns auch zu unterscheiden zwischen dem, was bleibt und was vergänglich ist, dass unsere Herzen nicht an dem hängen, was keine Zukunft hat und uns von dir wegbringt, wenn wir dir nicht dafür danken und dir die Ehre geben. Danke, dass du jetzt schon mit deiner Gegenwart uns beschenken willst, damit wir uns freuen auf die Zeit und Ewigkeit, in der deine Gegenwart alles ist. Amen.